Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. In dieser Folge ist Laura Dahlmeier zu Gast. Sie ist eine der erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten und das, obwohl sie bereits mit 25 Jahren mit dem Biathlon aufgehört hat. Heute ist sie eine leidenschaftliche Alpinistin und geht immer noch ans Limit. Ich freue mich sehr, heute zu erfahren, was Laura antreibt. Schön, dass du da bist, Laura.
Vielen Dank, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Laura, als Sportlerin kennst du das ja. Im Wettkampf muss man schnelle Entscheidungen treffen. Ich stelle dir ein paar schnelle Fragen. Von wem hast du in deinem Leben als Sportlerin am meisten gelernt?
Das ist natürlich gleich eine gute Frage. Ich glaube, kurze, knappe Antwort, Magdalena Neuner. Biathletin, kommt aus Wallgau, ein paar Jahre älter wie ich, habe mit ihren Geschwistern gemeinsam Biathlon begonnen und sie war jetzt für mich nicht das Vorbild, wo ich sage, okay, ich möchte alles genau gleich machen, aber es war eine sehr gute Orientierung und ich habe gewusst, okay, das ist ein möglicher Weg, es ist vielleicht nicht 100% mein Weg, aber so funktioniert es und so kann es gehen und an dem kann ich mich orientieren. Jetzt ist es leider doch ein bisschen länger geworden.
Was ist aufregender, eine anspruchsvolle Seilschaft oder das finale Schießen bei Olympia?
Das kommt auf die Klettersituation drauf an. Wenn du da einige Meter über dem Abgrund stehst, auf wackeligen Tritten, kaum einen Griff in der Hand, die letzte Sicherung weit weg, sind zumindest die Konsequenzen größer.
Was hilft dir am besten gegen zitternde Knie?
Tief durchschnaufen. Ich glaube, das hilft in allen Lebenssituationen.
Der schönste Ort in Garmisch-Partenkirchen?
Den darf ich jetzt nicht sagen, sonst ist es ja nimmer. Aber zumindest am Berg oben droben und ich sage einmal da, wo sonst vielleicht nicht jeder hinkommt.
Die beste Belohnung nach einem harten Training?
Tief durchschnaufen und eine gute Dusche mit warmem Wasser.
Alpen oder Himalaya?
Himalaya ist sehr faszinierend, aber ich würde mich doch für die Alpen entscheiden.
Dankeschön, super.
Sehr gern.
Du bist Doppel-Olympiasiegerin im Biathlon und auch mehrfache Weltmeisterin. Du kommst aus Garmisch-Partenkirchen und hast bereits sehr früh angefangen, auf den Skiern zu stehen. Du bist Alpin-Ski gefahren und hast dann aber früh mit dem Biathlon begonnen. Wie bist du zum Biathlon gekommen und warum bist du auch schon so früh so gut geworden? Du hast ja früh schon viele Medaillen gewonnen.
Ja, genau. Also ich bin mit 2 Jahren schon das erste Mal auf so Plastikskiern gestanden, bin dann Ski Alpin gefahren und dann war das eigentlich ein Zufall. Also ich habe mir zu Weihnachten einen Lenkbob gewünscht und habe dann Langlaufski bekommen. Habe mir gedacht, das Christkind hat sie verflogen. Habe die Ski wieder rausgestellt. Die sind aber leider nicht mitgenommen worden. Darum habe ich es dann mal ausprobiert mit dem Langlaufen und es hat mich jetzt im ersten Moment gar nicht so gepackt, aber durch einen Bekannten von meinen Eltern habe ich das Schießen ausprobieren dürfen. Und es war irgendwie faszinierend, also als kleines Mädel mit so einem Luftgewehr auf Scheiben zu schießen und das Feedback zu bekommen, wenn du es richtig machst, dann fällt die Scheibe um. Es war ein richtig cooles Gefühl und das hat mir dann eigentlich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das mal aus und ich fange mit dem Biathlon an. Und habe dann eine Zeit lang das parallel gemacht, sprich Ski Alpin und Biathlon, bin noch ganz normal in die Schule gegangen in Garmisch und irgendwann ist dann diese Belastung zu viel geworden und ich habe mich entscheiden müssen. Habe gesundheitlich so ein bisschen Probleme gehabt beim Skifahren mit dem Druckausgleich, mit den Ohren und habe mich deshalb eigentlich gegen Ski Alpin entschieden und zu Biathlon hin. Und ja, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Also es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe von Anfang an da schon ganz gute Erfolge feiern dürfen. Aber wenn das erste Rennen nicht funktioniert hat, da habe ich ja, von 10 Scheiben 8 nicht getroffen, habe mich verzählt bei den Strafrunden, es waren dann am Schluss 9. Ich bin aber immer nur Zweite geworden und irgendwie bin ich dabei geblieben.
Was glaubst du, ist so das Besondere in deiner frühen Karriere gewesen, dass du so gut geworden bist?
Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus mehreren Sachen. Also ich glaube, ich habe schon eine gewisse Grundveranlagung für den Sport und ein gewisses Talent, das ich da mitgebracht habe. Habe aber sicherlich auch das familiäre Umfeld, das mich da immer unterstützt hat, gefördert hat. Also wir waren als Familie schon immer am Wochenende unterwegs in die Berge, haben da verschiedenste Sportarten gemacht. Dann bin ich natürlich auch vielseitig ausgebildet durch den Background vom Ski Alpin. Habe da sehr viel mitgekriegt, was Training, was Sommertraining betrifft, koordinative Fähigkeiten, aber eben auch ja, einfach viele verschiedene Sportarten immer schon gemacht. Und dann glaube ich, bin ich grundsätzlich schon ein ehrgeiziger Mensch und mich treibt es an, besser zu werden. Also wirklich zu trainieren und zu schauen, hey, wie kann ich mich denn da noch steigern, was kann ich noch rausholen, was ist möglich? Und wenn man das dann mal gespürt hat, okay, mit viel Training und Fleiß und Ehrgeiz bin ich auch gut oder kann ich es schaffen, kann ich ein Rennen gewinnen, dann will man das natürlich auch immer wieder und möchte sich da weiter verbessern. Zumindest war das so mein Antrieb. Und ja, nur dazu, glaube ich, habe ich einfach immer Spaß gehabt. Spaß an der Bewegung, am Training, am gemeinsamen Unterwegssein. Und darum war das für mich eigentlich von Anfang an so ein super Leben. Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und darum bin ich da, glaube ich, am Ball geblieben und habe vielleicht auch das nötige Glück gehabt, dass ich immer gesund geblieben bin, mich nicht verletzt habe, und dass es alles so geklappt hat.
Ja, stark. Das Besondere im Biathlon ist ja, dass du von dieser maximalen körperlichen Anstrengung dann in den Ruhemodus kommen musst, nämlich beim Schießen. Ja, du musst aus 50 Metern die Zielscheiben treffen, auf wenige Zentimeter genau. Wie hast du das geschafft, aus dieser Anstrengung, aus dieser Phase der Anstrengung in diesen Ruhemodus zu kommen, um ruhig dann halt auch zielen zu können?
Ja, ich glaube, das ist das ganz Besondere beim Biathlonsport, dass es eben die Kombination von den zwei so unterschiedlichen Sportarten ist. Also wie gesagt, ich bin gern draußen unterwegs, bewege mich, bin in Bewegung, in Action, hoher Puls, hohe Intensität. Und auf der anderen Seite finde ich es aber super faszinierend, wenn man dann zur Ruhe kommt und es muss eine maximal präzise Bewegungsausführung gemacht werden. Also beim Schießen kommt es darauf an, dass wirklich ja, alles passt. Also eine minimale Spannung, die zu viel im Oberarm ist, führt dazu, dass der Liegendschuss eben nicht ins Zentrum kommt, sondern irgendwie an den Rand und dann ist ein Fehler und du merkst eigentlich gar nicht genau, hey, was ist denn jetzt passiert, aber hast die Scheibe nicht getroffen. Und dafür braucht es ja ganz viel Training. Und ich glaube, das Schießen lernt man vor allen Dingen im Ruhemodus, also sprich ohne der Belastung. Und erst im Laufe, ja, einmal des Trainingsjahres, aber allgemein in der Karriere wird man immer besser, dass man unter wirklich sehr hoher Belastung zügige, aber sichere Schuss abgeben kann. Und den Prozess finde ich sehr spannend. Also wenn man so im Frühjahr anfängt und oft liegt man da eine Stunde mehr oder weniger bewegungslos da und versucht, auf die Scheiben zu zielen, alles gleich zu machen, so in sie reinzuspüren und kriegt dann am Ende das Feedback, okay, das waren jetzt gute Schuss oder vielleicht auch nicht, kann das analysieren und dann ja Richtung Sommer hin macht man dann so Komplextraining, sprich wirklich Laufen und Schießen im Wechsel, versucht immer schneller zu werden, auch unter intensiverer Belastung dann die Scheiben zu treffen. Und ich glaube, es ist dann einfach so der Trainingsprozess. Also wenn jetzt jemand von 0 auf 100 anfängt, dann ist es schier unmöglich, die Scheiben zu treffen mit einem hohen Puls. Zumindest ist dann keine sichere Schussabgabe möglich. Aber wenn man so drin steckt, dann ist es eigentlich ein ganz, ganz normaler Prozess, dass es immer leichter wird und immer besser wird. Und es, glaube ich, gibt beim Schießen immer so Phasen, wo man nicht trifft und wo man gar nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich, warum klappt es heute nicht. Und je länger ich den Sport gemacht habe, desto kürzer sind diese Phasen geworden, wo es nicht klappt. Und irgendwann ist es vielleicht nur noch ein einzelner Tag während der ganzen Wintersaison und in den anderen Phasen klappt es.
Ist es denn auch sehr wirklich tagesformabhängig gewesen, dass du halt in diesen Ruhemodus auch kommen konntest? Gab es Tage, da ist es dir überhaupt nicht gelungen, also von dieser Anstrengung, Tempo, dann in die Ruhe zu kommen?
Also ich glaube, es ist schon tagesformabhängig. Aber als Weltklasse-Athlet musst du es immer schaffen, selbst an einem schlechten Tag, dass du trotzdem irgendwie die Scheiben triffst. Vielleicht fällt es dir nicht so leicht und du brauchst ein bisschen länger und die Schüsse sind nicht ganz so gut und dann ist halt vielleicht kein Zehner, sondern halt ein Randtreffer, aber es muss trotzdem irgendwie ein Treffer werden.
Ja, und das ist dein Anspruch auch gewesen.
Ja, das ist ja die große Kunst und darum trainierst du so viel, darum machst du ja die ganzen Grundlagenschüsse, dass du sagst, hey, das System ist so stabil, selbst wenn von außen die Einflüsse zu groß sind, wenn es windig ist, wenn aber vielleicht auch der mentale Druck riesig ist, bin ich trotzdem nur in der Lage, zumindest einen Treffer abzugeben. Mhm. Also gelingt natürlich nicht immer, das ist aber der Anspruch. Ja. Also mit der Einstellung gehe ich zumindest ins Rennen.
Hast du denn gewisse Tricks angewendet, so wie Freediver beispielsweise, um das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, um den Puls runterzuholen, durch Atmung beispielsweise, Boxatmung, oder gab es andere Techniken, die du angewendet hast?
Ich glaube, ich habe es nie so ganz bewusst gemacht, dass ich sage, okay, jetzt aktiviere ich das parasympathische System so oder so, sondern ich habe für mich selber gewusst, tief durchatmen, das hilft, und vielleicht habe ich es dann ganz automatisch aktiviert. Und ich habe sicher viel mit Visualisierung gearbeitet und mir immer schon vorgestellt, das ist jetzt der perfekte Schuss und es geht ins Zentrum, die Scheibe fällt um, ich treffe alle fünf, ich räume sie ab und laufe wieder als Erste vom Schießstand los. Also das habe ich mir ganz aktiv vorgestellt vor so einem Rennen, aber auch währenddessen hat mir das immer so die Sicherheit gegeben, okay, ich weiß, dass ich es kann und ich sehe es auch schon mal so wirklich bildlich.
Im Biathlon werden ja Fehler sofort bestraft. Also wenn du die Zielscheibe nicht triffst, dann musst du ja extra Zeiten da noch fahren. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich glaube, ich mag das direkte Feedback. Also ich finde das gut, wenn man sofort merkt, okay, das hast du jetzt richtig gemacht oder eben auch nicht. Und dann ist da der Fehler, dann laufe ich die Strafrunde und dann ist aber wieder gut. Dann ist abgeschlossen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es dann sofort weitergeht und dass man sie nicht zu lang mit den Fehlern des vorherigen Schießens beschäftigt. Ansonsten passiert es ganz schnell, dass man eben nicht im Moment ist und auch beim nächsten Schießen dann wieder daneben schießt, weil irgendwie Sachen nicht passen. Sondern ich glaube, das ist gut, das dann auch abzuhaken, zu sagen, okay, und jetzt geht es wieder bei null los, das sind fünf frische Scheiben und jetzt habe ich wieder die Chance und ich kann es wieder gut machen. Mhm. Und der Trainer hat zu mir mal gesagt, abgerechnet wird erst im Ziel. Also fang nicht an, während dem Rennen schon zu analysieren, jetzt habe ich irgendwie zwei Fehler geschossen, was kommt da raus? Nee, lauf fertig, lauf ins Ziel und dann schauen wir auf die Ergebnislisten. Und in so einem Rennen kann so viel passieren und das ist ja das Spannende beim Biathlon, da kann mit Startnummer 100 nur jemand kommen und vorne reinlaufen. Also es ist einfach erst aus, wenn du im Ziel bist und wenn alle im Ziel da sind und dann kann man auf die Liste schauen.
Ja, das ist gut. Also du hast immer das Rennen so als Gesamtes gesehen und nicht die einzelnen Abschnitte und hast dich dann geärgert, sondern du hast mental dann die Stärke entwickelt, um zu sagen, gut, dann ist es halt so, dann habe ich mal daneben getroffen und dann muss ich die Strafrunde laufen, aber bist halt mental gut damit umgegangen. Oder ich kann mir vorstellen, das hat dann auch entschieden zwischen Niederlage und Sieg und bei dir dann halt auf dem höchsten Niveau, nämlich auch dem Olympiasieg.
Also ich glaube, es ist schon wichtig, sie dieses Rennen so einzuteilen. Und also bei Rennen mit fünf Runden habe ich mir schon immer gesagt, okay, ich tue mir dieses große Rennen in fünf einzelne Abschnitte unterteilen, dann ist es nicht so schlimm vielleicht da im Kopf und schaue einfach von Runde zu Runde, eine Runde laufen, schießen und so weiter. Aber sobald dann ein Abschnitt abgeschlossen war, habe ich geschaut, dass ich sofort auf den nächsten Abschnitt nach vorne schaue und nicht zurückblicke. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, okay, man schaut einfach nach vorne und schaut dann, was kommt am Ende dabei raus. Und ja, das war jetzt einfach so meine Strategie und mit der bin ich gut gefahren und das mache ich ja nach wie vor so. Also wenn ich jetzt heute irgendwie Projekte habe, die sehr lange sind, wenn ich sage, okay, ich fahre 500 Kilometer Rad, das, wenn ich mir in der Früh überlege, da kriege ich Angst, das ist viel zu weit. Aber wenn ich meine, ja, jetzt fahre ich mal 100 und dann mache ich mal Kaffeepause, das ist okay, das kann man vom Kopf, finde ich, ganz gut sie so einteilen und kann man gut aushalten. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man so große Projekte hat, dass man sie eben aufteilt.
Und dieses nach vorne gucken und nicht auf die Details auf dem Weg, sondern das große Ganze im Blick zu behalten. Ist das eine Fähigkeit, die du schon immer hattest oder hast du das erlernt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man lernt es so im Sport. Also du brauchst schon beides. Also wie gesagt, das Schießen ist ja was sehr Detailreiches, wo es wirklich auf jeden Millimeter drauf ankommt. Und wenn es jetzt ums Laufen geht, dann muss ich einfach einen guten Überblick behalten. Also wie orientiere ich mich auf der Strecke? Und als Sportler muss ich aber allgemein einen guten Überblick haben. Hey, was steht denn eigentlich die Woche an auf dem Trainingsplan? Was steht in der Periode an? Was ist in dem Jahr geplant? Was ist vielleicht aber auch mein Langzeitziel? Also wo möchte ich in 4 Jahren hin? Und ich glaube, das ist schon eine gute Fähigkeit, wenn man da so ein bisschen switchen kann, dass man sagt, okay, ich bin in dem Moment und ja, merkt da jedes Detail und trotzdem verliere ich das große Ganze nicht ganz aus dem Blick. Und da hilft einem, glaube ich, aber auch das Umfeld, das einen da immer mal wieder so rausreißt aus so einer Situation und sagt, hey, Zum Beispiel, wenn eine Trainingseinheit nicht klappt, hey, schau auf das große Ganze, dann ist halt jetzt die heutige Einheit nicht perfekt, aber bei dem Vierjahresplan sind wir einfach voll im Soll. Das passt. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, weil du als Sportler so oft mit dir selber beschäftigt bist und mit dem Prozess. Und manchmal ist es gut, wenn jemand von außen kommt und sagt, hey, das macht eigentlich gar nicht so schlecht.
Du hast dann aber doch relativ früh schon mit deiner Profikarriere aufgehört, nämlich mit 25 Jahren. Hast viel erreicht bis dahin, bist zweimal Olympiasiegerin geworden, mehrfache Weltmeisterin. Warum bist du so früh ausgestiegen?
Ich sage immer, wer früh anfängt, kann auch früh aufhören. Also ich bin mit 19 in den Weltcup gekommen. Und ja, mein Kindheitstraum war, einmal olympisches Gold zu gewinnen. Das habe ich mir in so ein Poesiealbum geschrieben. Beim Berufswunsch habe ich geschrieben, Olympiasiegerin. Und das ist ein mega großes Geschenk, wenn man diese Träume dann auch wirklich verwirklichen kann und wenn man es erleben kann. Und das war für mich eine ganz besondere Zeit, als ich das in Pyeongchang, wie gesagt, 2018 Doppel-Olympiasiegerin geworden bin, nur eine Bronzemedaille im Einzelrennen gewonnen habe. Und das war so der absolute Höhepunkt meiner Biathlon-Karriere. Ich habe im Jahr davor bei den Weltmeisterschaften in Hochfilzen alles gewonnen. Ich bin Gesamtweltcup-Siegerin geworden. Und ich weiß nur genau, bei dem Heimflug von Korea habe ich mir gedacht, irgendwie war es jetzt das schönste Erlebnis überhaupt. Das war das Beste, was ich gekonnt habe. Und war es wirklich so, wie ich mir das als Kind vorgestellt habe? Oder war es vielleicht doch ein bisschen anders? Und vielleicht war es auch die Atmosphäre, das Drumherum. Und ich habe gemerkt, das war super cool und ich bin dankbar, aber ich glaube, ich brauche das gar nicht unbedingt nochmal. Also auf der einen Seite weiß ich nicht, ob ich es überhaupt besser kann, weil das Sprintrennen für mich wirklich so das beste Rennen war, ja, das möglich ist. Ich habe alle 10 Scheiben getroffen, obwohl es sehr windig war, obwohl die Bedingungen schwierig waren. Es hat läuferisch gut geklappt. Es hat an dem Tag einfach alles so klappen dürfen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn ich es nicht besser kann, dann kann ich den Erfolg ja maximal bestätigen. Und dann weiß ich nicht, für mich war das nicht die richtige Motivation, einen Erfolg nur zu bestätigen. Und wenn ich es dann nicht für mich selber mache, dann mache ich es im Endeffekt für andere. Und das ist von Haus aus nicht die richtige Motivation im Leistungssport, wenn man es darum geht, jeden Tag alles zu geben. Und dann war diese ganze Stimmung drumherum auch eher trist. Ich habe gewusst, die nächsten Olympischen Spiele sind in Peking. Also das motiviert mich jetzt eigentlich auch nicht. Und habe drum sehr schnell für mich entschieden, hey, ich mache nicht nochmal 4 Jahre. Und dann kam schon noch so ein bisschen ein Prozess, möchte ich gleich aufhören, mache ich noch weiter, wie schaut es aus? Habe mir da viel Zeit lassen, habe mir Auszeit genommen, war auf einer Berghütte für ein paar Wochen und habe gemerkt, dass mir eigentlich das Draußensein, das Bewegen, das Sporteln an sich super viel Spaß macht. Aber dass so diese ganz hundertprozentige Leidenschaft für den Leistungssport, jeden Tag alles zu geben, vielleicht gar nicht mehr ganz so da ist. Dann hat sich aber so ein Trainerwechsel noch aufgetan, es hat sich einiges verändert im Team, das wollte ich unbedingt miterleben. Habe dann nur ein Jahr dran gehängt und habe da immer wieder gesundheitliche Probleme gehabt und habe das für mich schon so als Zeichen gedeutet, dass es gut ist und das Leben noch so viele andere tolle Sachen bereithält, die ich auch noch erleben möchte. Und habe dann mit 25 gesagt, vielen Dank und das war's.
Du hast ja gerade schon gesagt, du warst relativ lange in diesem Profizirkus. Hast du während dieser Zeit auch das Gefühl gehabt, dass das Leben die Summe deiner Leistung ist?
Ich habe immer schon gewusst, dass ich ja nur andere Sachen sehr gern mache und dass es eben nicht nur Leistungssport ist, nicht nur Biathlon. Ich möchte auf das auch nicht ganz reduziert werden. Aber natürlich wird man auch an dem Erfolg gemessen, gerade von außen. Aber mir war es immer wichtig, dass ich trotzdem die Laura bleibe, dass ich heimkommen kann zu meinen Freunden. Und da ist total wurscht, ob ich jetzt irgendwie das Rennen gewinne oder ob ich Letzte wäre, wenn wir da zusammen zum Klettern gehen. Kommt es darauf an, dass wir einfach da gute Zeit miteinander haben. Aber natürlich so diesen Druck von außen, den spürt man schon, beziehungsweise auch diese Erwartungshaltung. Also ich weiß, vor den Olympischen Spielen hat es geheißen, ja, du gewinnst ja sowieso eine Medaille. Sag ich, naja, also mit einer Einstellung sowieso eine Medaille gewinnen, das funktioniert überhaupt nicht. Also es muss einfach an diesem Tag X alles zu 100% passen. Und es ist natürlich schon sehr stark leistungsbezogen. Und es war viel Druck und ich glaube, ich habe es immer ganz gut handeln können, aber Es ist natürlich trotzdem was, was zehrt.
Hm. Weil es ja auch an dir gezehrt hat, bist du regelmäßig in die Berge gegangen. Du bist alpine Bergsportlerin und auch schon während deiner Profizeit hat sich immer wieder in die Berge gezogen. Du bist mit deinem Bruder, in den Anden gewandert und bist da zum Bergsteigen gegangen. Hast du das immer wieder gebraucht, in die Berge zu gehen, um auch deinen Kopf frei zu bekommen, um mental wieder stärker zu werden, auch für die Wettkämpfe? Was haben dir die Berge seit jeher gegeben?
Also ich bin ja in die Berge aufgewachsen, ich kenne es gar nicht anders. Für mich ist das so eigentlich die normale Umgebung. Ich mag es unheimlich gern. Es ist so, dass mir die Natur, die Berge draußen irgendwie Kraft geben und auf der anderen Seite helfen sie ja auch, dass man sich konzentriert und fokussiert. Ein Fehltritt hat einfach andere Konsequenzen, wie wenn man auf dem Bürgersteig umknickt. Kann es in die Berge einfach ganz anders ausgehen. Und genau dieses Wechselspiel habe ich immer schon sehr genossen. Und ich habe meistens mein Handy ausgeschaltet, mache es auch jetzt noch so, weil da möchte ich einfach mal Ruhe haben, möchte ich für mich sein, mit meinen Partnern unterwegs sein beim Bergsteigen. Und es gibt immer noch so viel zu entdecken. Also wenn man irgendwie eine Tour erfolgreich geschafft hat, schaue ich ganz automatisch dann daheim eigentlich in den Führer, was gibt es denn noch, was gibt es noch für Touren. Ja, es sind sofort wieder neue Ziele da. Und es sind einfach Momente, an die ich mich total gern zurückerinnere. Und zum Beispiel an unserer Skirollerstrecke im Mittenwald, wo wir viel trainiert haben, ist dahinter die Wettersteinspitze. Und wenn du dann beim Rollern warst, ah, okay, da oben war ich letzte Woche und da ja, war ein anspruchsvoller Grat oder schwierige Kletterei. Und weißt du, okay, das habe ich gemeistert und man hat das Bild nur so prägnant vor Augen, dann gibt es dann auch wieder Kraft für den Alltag, für den Trainingsalltag. Und ich habe es immer gern eingebaut, einfach so zum sagen, okay, da kann ich zur Ruhe kommen, kann Kraft schöpfen und trotzdem ist es ja in irgendeiner Form auch ein Training gewesen. Also die Trainer haben es gar nicht so gern gesehen, wenn ich am Ruhetag dann beim Klettern unterwegs war.
Ja, das glaube ich, ja. Besteht auch eine gewisse Verletzungsgefahr, aber was mir gerade eingefallen ist, du hast mal gesagt, das Schöne an den Bergen ist, dass jeder am Berg gleich ist und am Berg zählen die wahren Qualitäten. Welche wahren Qualitäten sind das?
Genau so ist es. Also da wird halt nicht geschaut, bist du jetzt irgendwie Weltmeister oder was verdienst, sondern es kommt darauf an, dass man da sich auf seinen Seilpartner verlassen kann, dass man sagt, hey, ich vertraue den Leuten, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, ich lege mein Leben in die Hand eines Kletterpartners, also wir sind durch Seil verbunden und ich muss einfach wissen, der andere macht das zu 100%, macht das richtig und macht das gut und selber verlässt er sich genauso auf mich und das macht für mich diese besondere Intensität aus. Mhm. Und wenn man auch so eine Tour dann aber gemeinsam irgendwie am Stammtisch sitzt und irgendwie noch was miteinander trinkt und über die Touren spricht, dann ist, wie gesagt, so dieses Alltagsleben so weit weg, dann geht es einfach nur um dieses Bergerlebnis, das man da gemeinsam gehabt hat und das ist für mich so, ja, so was Einzigartiges, so was Besonderes, da kommt es nicht auf irgendeine Etikette drauf an oder auf das Leben im Tal, sondern wirklich nur um das, was man da oben so erlebt.
Ja.
Und das ist ganz egal, ob das jetzt in die Alpen ist, ob das in einer Berghütte ist, du hast es angesprochen, ich war schon in die Anden unterwegs, allerdings mit einer Freundin, aber mit meinem Bruder letztes Jahr zum Beispiel in Tadschikistan beim Bergsteigen. Und da trifft man Menschen aus aller Herren Länder und es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Da geht es einfach um diese Leidenschaft, um den Bergsport und das ist so ein Türöffner, das ist so eine Verbindung, die man zu den Menschen hat. Und ich glaube, das muss man selber mal gespürt haben, damit man so richtig merkt, wie die Connection da ist.
Mhm. Du hast im Pamirgebirge in Südostasien ja einen 7000er bestiegen und gesagt, das sei eine intensive Erfahrung gewesen. Erzähl mal von dieser Erfahrung.
Also die Bergerlebnisse sind ja meistens recht intensiv und das war mein erster 7000er gemeinsam mit meinem Bruder. Und ja, man merkt schon, dass die Luft da oben dünner wird. Also technisch war der Berg gar nicht so anspruchsvoll, der Pik Koschnevskaya. Aber natürlich diese ganze Höhenthematik hat mich schon stark beschäftigt, auch im Vorfeld, in der Vorbereitung und dann auch vor Ort. Also die erste Nacht einmal auf 5000 Meter, dann geht's weiter rauf auf 6000 Meter. Die letzte Nacht war, glaube ich, auf 6200, 6300, so um den Dreh. Und dann hast du schon auch mit verschiedene Wetterbedingungen zu kämpfen. Oben war relativ tiefer Schnee, es war kalt, also ich habe tatsächlich Probleme gehabt mit kalten Füßen und du bist schon echt gefordert und es gibt, glaube ich, unendlich viele Gründe, warum man umdrehen könnte. Also man ist immer damit konfrontiert, macht das jetzt schon Sinn, will ich das wirklich oder ist es nicht viel leichter, jetzt einfach umzukehren? Und da kommt es dann schon stark auf den Kopf drauf an, dass man sagt, naja, nüchtern betrachtet, das Wetter ist gut, wir haben noch genügend Zeit, es passt alles, es ist einfach verdammt anstrengend, aber das große Ziel ist der Gipfel und vor allen Dingen auch wieder gesund und glücklich runterzukommen und jetzt muss man durchbeißen und Schritt für Schritt funktioniert es dann doch. Also da helfen dann diese Zwischenziele und wenn man dann ganz oben steht, ja, von man sieht so, ja, das Umland, das geht eigentlich nur noch nach unten. Es war ein mega Ausblick, ein super schöner Tag. Es war oben fast windstill, verhältnismäßig wirklich warm. Ja, das ist ein unheimlich tolles Gefühl und vor allen Dingen dieses Erlebnis dann auch noch zu teilen. Also in dem Fall mit meinem Bruder zum Teilen, da gemeinsam ganz oben zu stehen, das war echt was Besonderes. Und ja, es glaube ich, sind auch so Momente, die werde ich nicht vergessen.
Und die wirst du wahrscheinlich auch wiederholen wollen. Was steht denn als nächste hochalpine Tour an?
Das ist immer so die Gefahr, gell? Man möchte dann immer weiter und das nächste große Ding. Ich habe gesagt, ich möchte mir jetzt den Sommer vor allen Dingen auf die Alpen wieder konzentrieren, ein bisschen mehr Sachen auch daheim machen. Habe richtig coole, spannende Klettertouren gemacht, da teilweise wilde, brüchige, große Wände und bin froh, dass alles gut geklappt hat, dass ich wieder heil zurückgekommen bin. Und ja, der Herbst ist oft so ein Expeditionszeitraum und ich habe da noch so ein Projekt im Kopf. Vermutlich geht es Richtung Nepal. Ja, man wird davon hören.
Okay, gut. Nepal ist ja relativ offensichtlich, aber dann warten wir mal, was du dann zu berichten hast und freuen uns auf deine weiteren Abenteuer. Mittlerweile bist du ja auch staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin. Was hat dich dazu bewogen, diesen Weg noch zusätzlich einzuschlagen?
Ja, ich bin ja unheimlich gern in die Berge unterwegs und ich glaube, jeder, der viel draußen macht, stellt sich früher oder später die Frage, würde ich es schaffen, die Bergführerausbildung zu machen, das erfolgreich zu absolvieren und ein bisschen was weiterzugeben von dieser privaten Leidenschaft. Und ich habe mir immer gedacht, boah, das ist zu schwer, das ist zu krass, das schaffe ich sowieso nicht, da muss man so schwer klettern. Und es ist ja jetzt nicht nur das Klettern, es sind ja ganz viele verschiedene Disziplinen, ob Eisklettern, ob Hochtour, Skialpin, viel Theorieteil, Bergrettungsgeschichten, Sportklettern. Und ja, habe dann aber einige Freunde so im Umfeld gehabt, die das probiert haben, die es gemacht haben, auch erfolgreich geschafft haben und geschwärmt haben. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt probiere ich es einfach. Was soll schon schief gehen? Und für mich war es ganz wichtig, nach der Leistungssportkarriere auch zu sagen, okay, es geht irgendwie weiter. Also ich möchte nicht einfach nur diese ehemalige Sportlerin bleiben, sondern ich möchte auch nochmal was Neues lernen, einen neuen Input bekommen. Habe dann angefangen, Sportwissenschaften zu studieren. Habe dann angefangen, Sportwissenschaften an der TU München zu studieren. Und die Bergführerausbildung ist für mich eigentlich so die praktische Anwendung von der Sportwissenschaft. Also da war man sehr viel ja, einfach im Lehrsaal gesessen und hat die Sachen irgendwie angehört und theoretisch erarbeitet. Und die Bergführerei, da geht es auf einmal in die Praxis, da wird das angewandt. Da machst du Lehrproben, du bist mit einer Gruppe unterwegs, du lernst Menschen ja, einfach den Umgang in den Bergen, wie sie da sich sicher verhalten können. Und das ist eben jetzt nicht nur Bergsteigen und Klettern, sondern auch wirklich ein großer Part Skifahren, Skitouren im Winter, der da mit dabei ist. Und ja, der hat mir erst recht Spaß gemacht. Und darum habe ich gesagt, ich probiere es einmal. Dann hat es von Anfang an recht gut funktioniert. Und wir haben eine super gute Gruppe gehabt, haben eine gute Zeit gehabt. Und das ist doch eine lange Ausbildung, also 2,5 Jahre Minimum. Und im Endeffekt läuft die Ausbildung auch über die TU München. Das ist eine Fachsportlehrerausbildung. Und ich muss sagen, das ist nochmal eine andere Ebene, wenn man einfach diese Leidenschaft für die Berge mit anderen Menschen teilen kann. Also ich habe das erlebt, als ich mit einer Freundin das erste Mal am Berg war, eine schwierige Tour durch die Hochwanner Nordwand. Und ich habe gesagt, ja, ich nehme sie da mit. Und es war wirklich eine anspruchsvolle Tour. Und es war klar, ich muss da voranklettern und ja, so ein bisschen die Führungsrolle übernehmen. Und das war so ein unheimliches Glück, als wir dann beide gemeinsam ganz oben gestanden sind und ich diese Freude mit ihr teilen durfte. Und sie hat dann das geschafft, sie hat den Berg geschafft, den Gipfel geschafft, obwohl sie davor gedacht hat, das ist vielleicht gar nicht möglich. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist ganz was Besonderes, wenn man das einfach mitgeben kann, wenn man es teilen kann und wenn man mit Gästen gemeinsam dann solche Ziele erreichen darf.
Mhm. Nimmst du gerne auch diese Rolle an und führst auch andere Menschen? Also im Gebirge kann man sich auf dich verlassen, deine Freundin hat sich auf dich verlassen. Hast du gerne so diese Rolle, Menschen auch mitzunehmen und deine Leidenschaft mit ihnen zu teilen?
Ich habe immer so das Gefühl, ich reiß mich gar nicht so um diese Rolle, nehme sie aber dann trotzdem relativ schnell ein. das glaube ich, lernt man auch durch den Sport. Wenn man seine Ziele erreichen will, dann muss man manchmal auch mutig voranschreiten und Entscheidungen treffen. Und der Unterschied ist halt beim Bergführen, dass du die Entscheidung nicht nur für dich selber triffst, sondern eben auch für deine Gäste. Du bist diejenige, die einfach mehr Erfahrung hat, die sie auskennt, und du musst eine gute Entscheidung treffen. Du musst antizipieren, hey, was könnte noch alles passieren? Wie ist das Wetter? Wie sind die Bedingungen? Wie sind auch die individuellen Fähigkeiten? Wo ist der richtige Weg? Und hast letztendlich die Verantwortung für deine Leute. Und deswegen ist es schon eine sehr herausfordernde Aufgabe, aber mir macht es unheimlich viel Spaß, wenn man dann wirklich so eine Tour gemeinsam meistert und wenn man es schafft. Und wenn man dann auch merkt, wie sie die Gäste während so einer Tour immer sicherer fühlen, wie sie besser werden. Vielleicht ist am Anfang, ist man nur unsicher und sie wissen nicht genau, wohin treten oder wie funktioniert das alles. Und auf einmal ist da wirklich so ein Vertrauensverhältnis da. Und man merkt, okay, so schafft man es gemeinsam bis ganz nach oben und trifft dann auch gemeinsam gute Entscheidungen. Also das ist dann schon auch so, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt nicht immer nur vorausrennen und die Leute am Strick, sage ich jetzt mal, hinterherziehen, sondern ich möchte, dass wir da schon auf Augenhöhe agieren, als Team unterwegs sind. Und ich frage sie dann schon, hey, wie schaut es aus? Möchtest du noch weitergehen oder sollen wir die Tour ein bisschen anpassen oder die und die Möglichkeiten haben wir? Und möchte auch die Leute dann da immer so ein bisschen mit einbeziehen in gewisse Entscheidungen. Aber klar, wenn es ums Thema Sicherheit geht, dann muss ich da eine klare Linie fahren. Und für mich ist es ein unheimlich schöner Beruf und eine super Möglichkeit, die Leidenschaft für den Sport, aber auch für den Bergsport einfach mit anderen Menschen zu teilen und draußen unterwegs sein zu können.
Klare Linie und auch klar kommunizieren, gerade auch in Richtung derer, die sich vielleicht auch selbst überschätzen. Das ist ja auch am Berg gefährlich und aus dem Grund wirst du sicherlich auch die Gruppe so zusammenhalten und so klar kommunizieren, dass es allen auch bewusst ist, dass sie sich auf dich verlassen sollten und du halt auch weißt, was jetzt gemacht werden kann oder was auch lieber nicht.
Das auf jeden Fall, und nur dazu bin ich in der Bergwacht tätig, also ehrenamtlich bei der Bergwachtbereitschaft Garmisch-Partenkirchen, und da kriegst du natürlich die andere Seite mit. Was passiert, wenn man sie überschätzt, wenn es eben nicht passt von der Planung, wenn man das Wetter nicht richtig beobachtet und dann kommt der Anruf, wir sind am Jubiläumsgrad, kommen nicht mehr weiter. Und das sind eben so Situationen, die möchte man möglichst vermeiden. Und darum ist es mir da schon auch wichtig. Und ich habe, glaube ich, da einen ganz guten Umgang mit dem Thema Risiko und Sicherheitsbewusstsein.
Mhm. Jetzt bist du ja gerade 31, bist angehende Sportwissenschaftlerin, staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin. Darüber haben wir gerade gesprochen. Welche beruflichen Ziele hast du noch?
Ja, das hört sich schon alles ganz gut an. Im Winter bin ich noch viel mit dem ZDF unterwegs als Biathlon-Expertin und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wie es gerade läuft. Ich möchte mich da etablieren in den verschiedenen Bereichen, die ich mache, also gerade beim Bergführen. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren fertig, aber da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und bei meinem Sportwissenschaftsstudium gilt es auch noch, so die letzten Züge abzuschließen oder beziehungsweise die letzten Arbeiten abzugeben. Und das ist mir jetzt wichtig, dass ich sage, okay, auf der einen Seite, ich entwickle mich weiter, gerade in der Bergführerei. Die anderen Sachen möchte ich erfolgreich abschließen und dann schon immer wieder eigene Projekte verwirklichen. Also ich glaube, mir ist es sehr wichtig, da eine gute Balance zu haben zwischen beruflichen Herausforderungen, aber auch privaten Projekten, nur genügend Zeit zu haben, zu trainieren und selber mir immer mal wieder zu fordern.
Ja, und vor allen Dingen auch deine persönlichen Wünsche zu erfüllen und immer wieder mit Freunden oder auch mit deinem Bruder hochzugehen in die Berge und wie es ausschaut, auch relativ hoch. Ja, du hast ja das Gebirge in Nepal schon angesprochen.
Das stimmt. Es ist ja aber auch so, dass die schwierigsten Touren nicht immer an den höchsten Bergen stattfinden, sondern es gibt noch sehr viele spannende Abenteuer bei uns direkt vor der Haustür. Ob das eine Liederer Nordwand ist, Ja, oder zum Beispiel Scheidegg-Wetterhorn, also verschiedene Touren, wo ich jetzt im Sommer noch unterwegs war, wo ich immer wieder merke, wow, okay, das sind einfach über 1000 Meter hohe Wände, wo man noch wilde Touren machen kann. Und da ist das ganz große Abenteuer eigentlich gar nicht so weit weg von der eigenen Haustür.
Wenn du hochalpin unterwegs bist, musst du natürlich auch körperlich sehr fit sein. Wie hältst du dich fit? Mit welchem Sport und wie oft in der Woche machst du Sport?
Ja, viele haben zu mir gesagt, jetzt nach der aktiven Profikarriere musst du erstmal abtrainieren. Und ich habe mir gedacht, naja, jetzt kann ich endlich auftrainieren zum Bergsteigen. Also natürlich ist es eine Veränderung. Im Biathlon-Sport sind ja die Rennen zwischen 15 und 45 Minuten ziemlich kurz und hochintensiv. Beim Bergsteigen hast du Belastungen oft zwischen 6 und 12 Stunden, teilweise 14 Stunden, also wirklich sehr lang. Dafür ist die Intensität nicht ganz so hoch, aber es ist unheimlich wichtig, mental immer voll bei der Sache zu sein, konzentriert zu bleiben, vom ersten bis zum letzten Meter. Und darum trainiere ich schon sehr regelmäßig. Also in einer guten Woche, sage ich mal, komme ich auf 20 Stunden, mache da ja, oder teilweise auch mal mehr, verschiedenste Sportarten, also für die konditionelle Fitness, gehe ich zum Laufen, ich gehe am Berg, ich gehe Radl fahren. Finde aber auch wichtig, dass man nach wie vor Krafttraining macht und ich gehe natürlich viel zum Klettern, also zum Bouldern, Indoor, aber auch draußen Sportklettern und versuche da so eine gute Mischung reinzubekommen. Habe, glaube ich, schon immer das Große und Ganze im Blick, aber ich möchte mich auch nicht mehr ganz so knechten wie zur aktiven Zeit, also ja, wenn es jetzt draußen regnet und es ist das schlechteste Wetter, dann gehe ich sicher nicht mehr zum Radlfahren. Das muss dann nicht sein, dann kann ich irgendwas anders machen. Dann mache ich vielleicht mal meine Bürosachen. Und wenn das Wetter gut ist, versuche ich das zum Nutzen und bin deswegen da deutlich flexibler und schaue aber, dass ich auch meine Ruhephasen trotzdem einhalte und einfach Spaß bei dem habe, was ich da so mache. Und es sind immer mal wieder verschiedene Ziele. Also letztes Jahr habe ich mir gedacht, ich möchte mal schauen, ob es möglich ist, 100 Kilometer am Stück zu laufen. Dann bin ich halt ein bisschen mehr laufen gegangen davor und kann natürlich auf eine sehr gute Grundbasis zurückgreifen. Und darum ist mir sehr wichtig, dass ich die Trainingseinheiten track, dass ich das danach anschaue, dass ich sage, okay, wie weit war ich denn jetzt unterwegs, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter, was habe ich für eine Herzfrequenz gehabt, in welche Bereiche bewege ich mich da. Also ich glaube, das ist schon wichtig, wenn es ums Thema Trainingssteuerung geht. Ich mache aber jetzt, wie gesagt, mehr in der Analyse danach und nicht mehr ganz so viel in der Planung davor.
Und worauf achtest du in der Analyse am meisten?
Ich glaube, das Spannendste ist für mich der Gesamtumfang und vor allen Dingen der zeitliche Umfang im Verhältnis zur Herzfrequenz.
Mhm. Genau. Und wenn du läufst, dann sind es immer Trails, oder?
Ja, also ich bin mal gefragt, wann ich mit dem Trailrunning begonnen habe, sage ich, ja, also wenn man bei uns zum Laufen geht, dann gehe ich halt auf dem Weg zum Laufen und das ist eigentlich ein Trail und dann sind wir schon beim Trailrunning.
Was möchtest du denn jungen Athletinnen und Athleten gerne mitgeben, die gerade am Anfang ihrer Karriere sind, die ähnliche Träume hatten wie du, die vielleicht auch in ihr Poesiealbum geschrieben haben, dass sie Olympiasiegerin oder Sieger werden wollen. Was ist es so, was du sagst, das würde ich gerne der jüngeren Laura sagen oder auch jungen Athletinnen und Athleten?
Also wenn junge Athleten was mitgeben möchten, dann, dass sie an ihre Träume glauben sollen, dass sie alles erfüllen kann, wenn man einfach fest drauf glaubt und fleißig arbeitet und Schritt für Schritt, also nicht zu früh zu viel von sich erwarten und wollen, aber Schritt für Schritt kann alles in Erfüllung gehen. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, immer mal wieder eine Pause einzulegen und auch das zu genießen, was man denn schon erreicht hat. Weil man oft dreht sich das Rad dann ein bisschen zu schnell und das ist was, was Junge mitgeben möchte. Einfach einmal Pause machen, zum Schauen, hey, was habe ich schon alles erreicht und dann weitermachen.
War sehr schön, dass du bei uns gewesen bist, Laura, und bedanke mich für das Gespräch und freue mich sehr darauf, mehr von dir zu erfahren demnächst. Vielen Dank.
Danke, hat richtig Spaß gemacht.
Danke, Laura.
Danke.
Das war Beat Yesterday mit Laura Dahlmeier.